Wir sind überzeugt, die Klimaneutralität ist ein Wohlstandsversprechen und wir gewährleisten eben dadurch, dass unsere Industrie, dass unsere Gesellschaft bis 2045 klimaneutral werden kann.
Das hat SPD-Chefin Saskia Esken gesagt, als SPD, CDU und CSU am 9. April 2025 ihren Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Die Koalition bekennt sich also zu den Klimazielen. Aber wie will sie die konkret erreichen? Wie sieht der Fahrplan von Schwarz-Rot für den Klimaschutz aus? Und lassen sich mit ihm die Klimaziele auch tatsächlich erreichen? Das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an. Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr zuhört.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Der Koalitionsvertrag steht. Vergangene Woche haben nun auch die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zugestimmt. SPD und CDU/CSU bekennen sich darin zu den Pariser Klimazielen und zum deutschen Klimaziel. Von Umweltverbänden und aus der Opposition kommt allerdings trotzdem ordentlich Kritik. So findet zum Beispiel Grünen-Chef Felix Banaschak, die Klimaschutzmaßnahmen von Schwarz-Rot reichen nicht.
Es deutet sich an, dass eigentlich es kein Interesse daran gibt, fossile Geschäftsmodelle wirklich herauszufordern. Es gibt kein Interesse daran, dass wirklich der Umstieg auf alternative Technologien vorangetrieben wird. Es gibt kein Interesse daran, den Ausbau der Erneuerbaren mindestens auf dem Tempo zu halten, wie wir es in der Ampel hinbekommen haben, oder gar zu beschleunigen.
Harte Worte, aber was steht denn eigentlich im Koalitionsvertrag? Was genau hat Schwarz-Rot vor, um das Klima zu schützen? Und was bedeutet das für die Klimaziele? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Niklas Höhne. Er ist Klimaforscher, hat die Non-Profit-Organisation New Climate Institute mitgegründet und ist Experte für nationale und internationale Klimapolitik. Hallo, Herr Höhne.
Hallo.
Anders als bei der Ampelregierung kommt das Klima im neuen Koalitionsvertrag in der Präambel nicht vor. Wie wichtig ist das Thema für Schwarz-Rot? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist wirklich enttäuschend, dass man hier eindeutig sieht, dass Klimaschutz eben nicht weit oben auf der Agenda steht. Das merkt man eben darum, dass nicht sehr viele Details da sind und man nicht genau sieht, was hier genau gemacht werden soll. Also für mich ist das sehr enttäuschend, gerade in einer Zeit, wo Klimaschutz wichtiger ist denn je. Wir haben 2024 das erste Jahr gehabt, wo die globale Temperatur im Mittel über 1,5 Grad war. Und wir sehen das jeden Monat wieder mit Extremwetterereignissen. Also der Klimawandel geht nicht weg, nur weil man sich nicht drum kümmert. Und deswegen ist es eigentlich verantwortungslos, das nicht an sehr hohe Priorität zu setzen. Und das ist hier leider nicht passiert.
Sie haben ja die knapp 150 Seiten des Koalitionsvertrags durchgearbeitet. Wie sieht denn Ihr Fazit aus? Können wir damit bis 2045 klimaneutral werden?
Es ist leider sehr eindeutig, dass das leider so nicht funktionieren kann. Also die zukünftigen Koalitionäre, die haben sich ja festgelegt, dass die Klimaschutzziele und auch Klimaneutralität eingehalten werden soll. Das ist schon mal gut. Aber sie legen kein wirkliches Konzept vor, das auch wirklich zu erreichen. Ja, also in der jetzigen Situation sieht es so aus, dass mit den politischen Maßnahmen, die umgesetzt worden sind, eben hauptsächlich von der Ampel, dass wir damit die Klimaschutzziele 2030 und erst recht nicht 2045 erreichen. Also das klappt noch nicht mit den jetzigen Maßnahmen. Man müsste also mehr Maßnahmen umsetzen. Und im Koalitionsvertrag stehen Dinge drin, wo man eigentlich einen Rückbau von Klimaschutzmaßnahmen machen will. Und da ist nicht wirklich klar, womit die dann ersetzt werden sollen. Also es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass mit dem, was in dem Koalitionsvertrag steht, man die Klimaschutzziele eben nicht einhalten kann. Und das ist ja problematisch, weil man auf der einen Seite sich eben das Ziel setzt, dass man es einhalten will, aber das dann nicht schafft, dann hat man eben später ein großes Problem. Und die Koalition, ja, die lässt sich so ein kleines Hintertürchen offen. Und das ist nämlich, dass wenn es nicht reicht, dass man dann ja sich so ein bisschen schönrechnet, indem man eben Zertifikate von Emissionsreduktionsprojekten von außerhalb der EU zulässt. Das ist so ein bisschen ja ein älteres System, das eigentlich vor 20 Jahren vielleicht noch funktioniert hat, aber heute funktioniert das nicht mehr wirklich. Und aus meiner Sicht ist das nur eine Schönrechnung und verwässert den Klimaschutz. Also ist das eigentlich auch keine gute Idee.
Okay, da sind jetzt mehrere Punkte drin. Also ist es quasi doppelt schlimm, dass sozusagen ein Stück zurückgefahren wird noch und nicht nur was fehlt, sondern auch noch weniger wird im Grunde aus Ihrer Sicht?
Genau, also es reicht eben nicht sich zu den Klimaschutzzielen zu bekennen, sondern muss eben auch Maßnahmen umsetzen, um sie zu erreichen. Und das kann schon mal schmerzhaft sein. Das hat ja die vorherige Koalition gemerkt, dass man da gegen Widerstände arbeiten muss. Das ist harte Arbeit. Man muss die Gesellschaft mitnehmen, man muss die Industrie mitnehmen, die Wirtschaft mitnehmen, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist eben nicht einfach, weil wir uns ändern müssen. Ja, wir müssen Dinge komplett anders machen als vorher. Und das bedeutet Veränderung und das stößt immer im ersten Moment auf Widerstand. Und das muss man eben machen und das traut sich die Koalition eben nicht. Sie sagt, was sie nicht haben will, also sie will nicht das sogenannte Heizungsgesetz oder sie hatte sich vorher eben gegen das Aus des Verbrenners gestellt. Und ja, aber wenn man dann die Klimaschutzziele erreichen will, dann muss man eben was anderes umsetzen und das wird dann schwierig und da muss man sich mit den Schwierigkeiten auseinandersetzen. Das passiert eben nicht. Und das Zweite, was eben genauso auch nicht gut ist, ist eben diese neue Einführung von Emissionszertifikaten.
Die wurden ja schon in der Vergangenheit auch immer kritisch betrachtet, waren ziemlich umstritten, weil damit auch häufig Greenwashing betrieben werden kann. Warum glauben Sie denn oder können Sie das einordnen, warum jetzt Schwarz-Rot auf diese Methode setzt?
Ja, es scheint mir eben so zu sein, dass man versteht, dass mit den Maßnahmen, die in Deutschland umgesetzt werden sollen, man eben das Klimaschutzziel nicht erreichen kann. Und um da eben konsistent zu bleiben, muss man eine andere Möglichkeit haben, hier sich trotzdem noch auf dem Papier wenigstens so zu zeigen, dass man das Klimaschutzziel erreicht. Aber vielleicht kann man noch mal ein bisschen erklären, weswegen das problematisch ist. Also wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas, ja, also und das weltweit. Solange wir weltweit Treibhausgase emittieren, steigt die globale Temperatur. Ja, und wir sind jetzt eben schon bei ungefähr 1,5 Grad und wenn wir nichts tun, dann geht das nochmal rauf auf vielleicht 3 Grad und dann hätten wir nochmal mindestens doppelt so viele, wenn nicht nochmal mehr Schäden, wie wir jetzt schon sehen. Also das geht einfach überhaupt nicht. Damit können wir nicht umgehen, daran können wir uns nicht anpassen. Deswegen müssen wir raus aus Kohle, Öl und Gas und so schnell wie möglich und alle, ja, also alle müssen auf Null. Das heißt, wir sind so spät dran mit Klimaschutz, dass eigentlich niemand irgendwas zu verkaufen hat. Also niemand ist zu schnell, dass jemand anders langsamer sein kann. Und wir sind Deutschland, wir sind eins der reichsten Länder der Welt, eins mit den größten historischen Emissionen. Wir haben sehr früh angefangen, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Wir müssen wirklich am schnellsten raus aus Kohle, Öl und Gas. Und das haben wir beschlossen mit dem Klimaneutralitätsziel 2045. Und das müssen wir dann aber auch tun, weil andere Länder müssen das auch. Und dass die dann noch schneller sind als wir, das ist überhaupt nicht zu vermitteln. Und deshalb müssen wir das eben tun. Und diese Idee, Klimaschutzzertifikate zu nutzen, also Projekte in anderen Ländern, das ist eben eine alte, die hat vor 20 Jahren funktioniert, als noch nicht alle Länder eine Verpflichtung hatten zu reduzieren. Aber jetzt ist es eben so mit dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, dass wirklich alle Länder raus müssen aus Kohle, Öl und Gas. Und deswegen funktioniert ein solches, ja, aus meiner Sicht eben Schönrechnen nicht mehr.
Bevor wir nochmal zu so einzelnen Aspekten kommen, würde ich nochmal gerne fragen, Energie und Klima waren ja bei der Ampel ein gemeinsames Ministerium unter Robert Habeck von den Grünen. Jetzt werden die beiden Themen wieder getrennt. Klima wandert zum Umweltministerium, das gehört dann zur SPD und Energie zum Wirtschaftsministerium. Was ändert sich denn dadurch für den Klimaschutz aus Ihrer Perspektive?
Ja, für mich ist das auch wieder ein Indiz, dass Klimaschutz eben nicht so wichtig ist wie in der vorherigen Regierung, um wirklich ja die tiefgreifenden Veränderungen hervorzurufen, die wir brauchen für eben Klimaschutz. Da muss man das eben in Hände legen, die auch wirklich ja diese Möglichkeit haben, diese Veränderungen umzusetzen. Und da war eben die Idee in der letzten Regierung, das zu bündeln. Also das Energie- und Klimaministerium hatte die Hoheit darüber. Und auch die Klimaaußenpolitik war im Auswärtigen Amt auch eine wichtige Stellung. Also Klima hatte da eine sehr, sehr wichtige Stellung, alleine in der Konstruktion. Und jetzt ist es eben getrennt. Das bedeutet, ja, Energie bleibt im Wirtschaftsministerium und Klimaschutz geht ins Umweltministerium. Und das eine wird von CDU, das andere von der SPD geleitet. Und da ist die Gefahr groß, dass man sich hier eben nicht einig ist und nicht an einem Strang zieht, Und das schwächt natürlich dann die Durchschlagskraft von der Politik, die hier die neue Regierung dann umsetzen kann. Also es ist grundsätzlich eben eine Schwächung der Möglichkeiten, hier Dinge umzusetzen. Und ja, zeigt für mich eben, dass Klimaschutz hier weniger Priorität bekommt, als das in der letzten Regierung der Fall war.
Sie haben vorhin nochmal angesprochen, dass wir alles anders machen müssen, dass wir viel mehr wagen müssen. Sind das bekannte Dinge, die die Politik eigentlich kennen müsste und sagen müsste, okay, klar? Oder sagen Sie, das ist normal aus Ihrer Sicht, dass das jetzt sozusagen nochmal dauert, das anzuschieben mit einem Politikwechsel?
Also es scheint wirklich so zu sein, dass die jetzige Koalition das Thema ja absichtlich nicht priorisiert. Also mein Verständnis ist, dass die Politikerinnen und Politiker sehr genau wissen, was auf dem Spiel steht und auch wissen, was zu tun wäre. Also die Transformation weg von fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Aber aus ihrer Sicht sind eben andere Dinge wichtiger und da wird dann eben etwas anderes höher auf die Agenda gesetzt. Es ist aus meiner Sicht überhaupt keine Frage mehr von Information. Also alle wissen, Klimawandel ist existenzbedrohend, alle wissen, was gemacht werden muss. Aber man entscheidet sich hier eben, ja, ich glaube schon in vollem Bewusstsein, andere Dinge als wichtiger zu erachten.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Gerechtigkeit zu sprechen kommen. Wie die Ampel will auch Schwarz-Rot den Preis für CO2 als zentrales Instrument für den Klimaschutz nutzen. Das heißt, Heizen und Autofahren wird in den nächsten Jahren immer teurer. Als Ausgleich dafür sollte es bei der Ampel das Klimageld geben. Das ist jetzt im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot aber nicht vorgesehen. Stattdessen werden die BürgerInnen durch günstigere Strompreise entlastet. Wie sozial gerecht ist das in Ihren Augen?
Erstmal muss man festhalten, dass dieser soziale Ausgleich unheimlich wichtig ist für Klimapolitik. Ja, das haben wir jetzt in der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz gesehen. Wenn man die Bevölkerung nicht mitnimmt, insbesondere die Teile der Bevölkerung, die da wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, dann wird das einfach nichts. Ja, also dieser soziale Ausgleich muss immer mitgedacht werden und das ist sehr wichtig. Und da sieht man hier jetzt schon unterschiedliche Ansätze. Die CDU möchte gerne so gleichmäßig ausgleichen und den Strompreis für alle senken, wobei die SPD ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Die möchte eher die sozial Schwächeren mehr stärken und weniger die sozial Stärkeren stärken, weil die eben ja mit diesen Belastungen eigentlich besser umgehen könnten als die sozial Schwachen. Und da sieht man schon Unterschiede. Und das merkt man eben auch, dass das Klimageld, das die vorherige Koalition ja eigentlich schon beschlossen hatte, aber gar nicht umgesetzt, also die SPD war ja eigentlich dahinter, das kommt jetzt nicht, sondern es sollen eben die Strompreise an sich gesenkt werden. Und das finde ich grundsätzlich gefährlich, weil es ist teuer. Ja, also wenn ich den Strompreis senke, dann senke ich ihn ja für alle. Dann senke ich ihn auch für diejenigen, die das eigentlich gar nicht brauchen, die sich das leisten könnten. Also es gibt so Mitnahmeeffekte. Und das ist dann wieder teuer. Das heißt, es bleibt weniger Geld übrig, um die sozial Schwachen zu stärken, die ja möglicherweise auch dann bremsen und sagen, hier diese Klimatransformation, die können wir uns nicht leisten und deswegen sind wir dagegen. Also das ist eigentlich sehr schade. Es wird sich noch zeigen, wie das genau umgesetzt wird. Es steht auch im Koalitionsvertrag, dass eben die Unterstützung für oder die Belastungen beim Verkehr und beim Wohnen sozial gestaffelt sein sollen. Also ob sich da die SPD durchsetzt in der wirklichen Umsetzung, das muss ich noch zeigen. Aber das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger und fundamentaler Aspekt, dass man eben auf die soziale Gerechtigkeit unbedingt achten muss.
Jetzt, Sie haben gerade Verkehr auch nochmal angesprochen. Ich war ziemlich geschockt, als ich gelesen habe, dass Fliegen wieder billiger werden soll, nämlich indem die Luftverkehrssteuer wieder gesenkt wird. Ich glaube, das ist doch auch in der Wissenschaft, da ist man sich doch einig, dass das ein Thema ist. Welche anderen klimaschädlichen Maßnahmen finden sich denn im Koalitionsvertrag?
Ja, Verkehr ist ja grundsätzlich schon das Sorgenkind in der Klimapolitik. Da werden bisher die Klimaziele nicht erreicht und da muss man deutlich mehr politische Maßnahmen umsetzen. Aber davon ist im Koalitionsvertrag nichts zu sehen, sondern genau das Gegenteil passiert. Also die Abgaben für Luftfahrt, wie Sie schon gesagt haben, sollen weniger gemacht werden. Also Fliegen soll billiger werden. Agrardiesel, wo eben die Subventionen abgeschafft worden sind, die soll jetzt wieder eingeführt werden. Das Dienstwagenprivileg, das auch große und teure und schwere Autos mehr fördert, das wird ausgeweitet. Und auch die Pendlerpauschale, die auch großen und langen Pendlerdistanzen eben zugutekommt, die soll auch erhöht werden. Also da ist beim Thema Verkehr leider sehr, sehr viel drin, was in die falsche Richtung läuft. Noch dazu möchte sich die neue Koalition eben gegen Strafzahlungen aussprechen, die auch im Rahmen der EU anfallen würden, wenn eben große Autohersteller ihre Grenzwerte für CO2-Emissionen ihrer Flotte nicht einhalten. Also da geht es eigentlich großflächig in die falsche Richtung. Und da kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie damit dann eben die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, wo ja eben deutlich mehr Maßnahmen umgesetzt werden müssten. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und also insgesamt im Verkehr passieren relativ viele Dinge laut Koalitionsvertrag, die schlecht sind fürs Klima.
Jetzt ist vielleicht ein Punkt, der eventuell eher positiv zu betrachten ist, sind die erneuerbaren Energien. Schwarz-Rot, die wollen das ausbauen. Bei der Windkraft ist aber noch nicht klar, wie sehr. Bisher sind alle Bundesländer verpflichtet, bis 2032 mindestens 2% ihrer Fläche für die Windkraft zur Verfügung zu stellen. Die Koalition will dieses Ziel aber nochmal evaluieren, heißt es. Was bedeutet das denn für den Ausbau der Windenergie?
Grundsätzlich ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ja eine super Erfolgsstory. Da hat die letzte Koalition wirklich es geschafft, dass sehr viel schneller ausgebaut wird als vorher. Solar ist vor den Zielen und auch Windenergie nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Das ist wirklich sehr gut und da ist Deutschland auch im internationalen Vergleich wirklich gut dabei. Und das Wichtige hier jetzt ist, diese Geschwindigkeit zu halten und nicht nachzulassen. Und ja, die Koalition spricht sich dafür aus, die Erneuerbaren eben weiter zu fördern. Aber wie genau ist eben die Frage? Eine große Frage ist eben dieses von Ihnen angesprochene Flächenziel. Wie viel Flächen frei gegeben werden für Windkraft? Und wenn man keine Flächen hat, dann kann man auch keine Windkraftanlagen bauen, egal wie günstig sie sind. Und deswegen ist das so wichtig. Und das muss eigentlich klar planbar sein, denn auch Windkraftanlagen haben ein bisschen Vorlauf. Also da wird etwas Unsicherheit kreiert, dass man nicht genau weiß, wie das weitergeht. Da steht noch was anderes drin in dem Koalitionsvertrag, nämlich, dass die Erneuerbaren netzdienlich ausgebaut werden sollen. Das bedeutet, dass sie nur da ausgebaut werden sollen, wo auch tatsächlich ein guter Netzanschluss ist. Deutschland ist ja ein bisschen hinterher im Ausbau der Netze, dass man die Energie eben von dort transportiert, wo sie entsteht, dorthin, wo sie am meisten gebraucht wird. Und insofern ein anderes Indiz ist noch, dass es vielleicht langsamer werden könnte, ist, dass der Kohleausstieg jetzt eben bei 2038 bleiben soll und nicht vorgezogen werden sollte, wie das die vorherige Koalition hatte, bis 2030. Das sind alles so Indizien, dass es nicht unbedingt exakt so schnell vorangehen wird, wie das bei der letzten Koalition war. Aber es ist auch nicht gesagt, dass es wirklich zum Erliegen kommt. Also irgendwo dazwischen wird es sein, aber das muss man sehr genau beobachten, denn die erneuerbaren Energien sind das Rückgrat der Energiewende. Sie sind enorm günstig geworden, auch in Deutschland. Und da gilt es jetzt eben, die nicht finanziellen Barrieren aus dem Weg zu räumen, damit eben dieser Ausbau tatsächlich so schnell wie irgend möglich vonstatten gehen kann.
Ein interessantes Stichwort sind auch noch neue Erdgaskraftwerke, die sollen gebaut werden. Die Idee dahinter ist, Dunkelflauten bei den Erneuerbaren zu überbrücken und die Stromversorgung und einen stabilen Strompreis sicherzustellen. Die Gaskraftwerke sollen bis 2030 eine Leistung von 20 Gigawatt ausmachen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist es nötig in Ihren Augen oder sinnvoll?
Ja, grundsätzlich haben wir noch ein Problem in dem gesamten erneuerbaren Energiensystem, dass eben, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, wir noch so viele Windräder und Solaranlagen haben können, die produzieren einfach keinen Strom. Und deswegen muss man da mit anderen Lösungen das Problem eben in den Griff bekommen. Und diese 20 Gigawatt Gaskraftwerke ist eine relativ hohe Zahl. Also da geht die Wissenschaft und die Studien ein bisschen auseinander. Die extreme Position ist, wir bräuchten gar keine Gaskraftwerke. Wir kriegen das irgendwie anders hin mit Speichern und mit sehr flexibler Stromnachfrage. Also dass bestimmte Verbraucher in solchen Dunkelflauten eben einfach abschalten und dafür vergütet werden. Und andere sagen wieder, ja, wir brauchen so viel Gaskraftwerke oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also da geht man auseinander. Die Schwierigkeit ist immer, wir wollen ja raus aus Kohle, Öl und Gas. Und jetzt neue Gaskraftwerke zu bauen, das ist immer mit Risiko behaftet. Denn wenn sie erstmal da stehen, dann werden sie auch laufen und dann werden sie eben weiter CO2 emittieren. Der Plan im Koalitionsvertrag ist, die mit CO2-Speicherung und mit CO2-Abscheidung und Speicherung auszurüsten. Das ist nochmal extra teuer und auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich erprobt. Es gibt derzeit kein einziges Kraftwerk im kommerziellen Betrieb, das das machen würde. Also ob das wirklich so funktioniert, ist sehr fraglich. Und die Frage ist auch, oder die Idee ist, dass diese Gaskraftwerke langfristig auf Wasserstoff umgerüstet werden. Auch das ist teuer und auch das bedeutet, dass im Prinzip die gesamte Turbine neu gebaut werden muss, weil eben Wasserstoff ein anderes Verhalten hat beim Verbrennen. Auch das wird sehr teuer. Insofern ist das eine Option, die ganz sicher teuer wird. Und man muss da sehr genau gucken, ob es nicht günstigere Optionen gibt, genau über diese Dunkelflaute zu kommen. Denn das ist sehr wichtig. Das Problem müssen wir lösen. Und das wird auch dann für alle eben den Strompreis in gewisser Weise beeinflussen. Denn wenn zu bestimmten Zeiten der Strom sehr, sehr teuer ist, dann sehen wir das eben alle am Ende im Strompreis.
Ich habe auch noch so Wasserstoff als den Champagner der Energiewende in Erinnerung. So hab ich das gehört, dass es einfach wahnsinnig teuer ist und noch nicht ausgereift als Technologie und dass da trotzdem alle drauf springen. Ist das noch so?
Wasserstoff ist derzeit sehr teuer und das wird auch langfristig teuer bleiben. Und deswegen muss man sehr gut aufpassen, wo man es benutzt. Also Wasserstoff zum Beispiel für den Verkehr oder auch fürs Heizen ist meiner Ansicht nach überhaupt keine gute Idee. Das wird immer teuer bleiben. Und wir haben eben Alternativen für den Verkehr, ist die Elektromobilität und fürs Heizen ist die Wärmepumpe oder die Fernwärme. Da wird das sicherlich keine Rolle spielen. Die Frage ist, eher jetzt für die Frage der Dunkelflaute, also wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, da könnte man sich schon noch vorstellen, dass in den Phasen, wo wir zu viel Strom haben, also wenn zu viel Wind und zu viel Sonne da ist, dass man dann eben Wasserstoff erzeugt mit dem Strom, der dann sehr, sehr billig ist und diesen Wasserstoff dann in den Zeiten der Dunkelflaute wieder nutzt in Kraftwerken, um wieder umzuwandeln in Strom. Das könnte funktionieren, aber auch das ist langfristig eben teuer und da muss man sehr genau gucken, ob das dann die beste Option ist. Die Koalition, die redet ja oft von Technologieoffenheit. Das ist grundsätzlich schon mal eine gute Idee, dass man eben verschiedene Optionen auf den Tisch legt. Es sollte nicht dazu führen, dass man besonders teure Optionen dann natürlich unterstützt. Also man soll schon breit denken, aber das bedeutet eben dann, dass man extrem teure oder einfach nicht praktikable Lösungen dann auch vom Tisch nimmt und eben Gaskraftwerke mit CO2-Abscheidung und Speicherung ist eben ja extrem teuer und deswegen wahrscheinlich keine gute Lösung dieses Problems Herr zu werden.
Wir sprechen ja hier im Klimapodcast immer wieder, jede Woche mit Menschen, die sich fachlich mit den Themen beschäftigen, über die wir gerade reden. Jetzt sind Sie als Wissenschaftler natürlich nicht fürs Thema Hoffnung zuständig, aber ich sehe Sie alle sich so seit Jahren den Mund fusselig reden, darüber, was passieren muss, damit wir gegensteuern in Sachen Klimakrise. Wie zuversichtlich sind Sie denn mit Blick auf die kommenden Jahre, dass die Menschen an der Macht auf die Wissenschaft hören?
Ja, also ich muss schon zugeben, das hat man vielleicht auch gehört, ich bin relativ enttäuscht von dem jetzigen Koalitionsvertrag. Das ist klar, da wäre sehr viel mehr möglich. Aber ja, die nächsten 4 Jahre sind auch noch nicht rum. Also da ist auch noch eine Möglichkeit, dass die Koalition nachsteuert. Und das hängt eben von verschiedenen Dingen ab, die in der Zukunft noch kommen werden. Das eine ist eben, wie hoch ist das Thema Klimaschutz in der Bevölkerung? Wird wieder mehr Druck ausgeübt, weil es den Menschen wirklich wichtig ist? Und das ist für mich so ein bisschen die Hoffnung, ja. Also, dass es zwar jetzt nicht das wichtigste Thema ist, aber es ist sehr schnell wegen auch was immer gearteten Ereignissen wieder sehr hoch auf die Agenda kommen kann. Und ja, ich fühle mich so ein bisschen wie mit einem Sprung in der Platte. Wir sagen eigentlich immer dasselbe. Es ist alles klar. Es ist klar, welche politischen Maßnahmen man umsetzen muss, um das richtig zu machen. Es ist also keine Frage mehr von Informationen. Es ist eine Frage von politischem Willen. Und der politische Wille in der Demokratie wird eben von der Stimmung in der Bevölkerung getrieben. Und wenn die Stimmung eben kippt und ändert, dann wird sich auch was in der Politik ändern. Also das wäre mein Appell auch an die Bevölkerung, sich zu engagieren und auch zu überlegen, ist denn das Klimathema jetzt wichtig oder nicht für mich? Und was sind andere Themen und was überwiegt hier? Ist es die kurzfristige bessere, vielleicht bessere Situation, oder möchte ich lieber langfristig denken und möchte eigentlich, dass wir eben langfristig mit dieser Krise, Klimakrise gut umgehen? Denn eins ist für mich ganz wichtig, das ist eine Transformation. Wir müssen alles anders machen, aber wenn wir es richtig machen, dann ist hinterher die Welt eine bessere. Ja, also die erneuerbaren Energien, die können wir hier im Land produzieren, dann müssen wir nicht Öl und Gas von Despoten kaufen, mit denen wir eigentlich gar nicht zusammenarbeiten wollen. Wenn wir die Städte klimafreundlicher gestalten, also mehr Fahrradinfrastruktur, mehr öffentlichen Nahverkehr machen, dann lebt es sich einfach besser, wenn wir von A nach B kommen und der öffentliche Nahverkehr ist immer da und erschwinglich. Das ist schön, wenn er auch auf dem Land verfügbar ist. Das ist auch eigentlich eine schöne Vision. Wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen, dann sind wir gesünder und bewegen uns auch mehr, weil wir mit dem Fahrrad fahren. Also insgesamt dieses Bild von einer gelungenen Transformation, das ist für mich eigentlich ganz wichtig, und es gibt mir auch Hoffnung, und das finde ich sehr wichtig, auch nach vorne zu tragen und zu sagen, hier haben wir eine Transformation, und wenn wir es richtig machen, dann ist es hinterher besser als heute.
Also sind es auch tatsächlich aus Ihrer Sicht die vielen kleinen Schritte, die jeder einzelne von uns tut?
Ja, es ist immer ein Zusammenspiel. Es geht einmal die Politik, ohne die geht natürlich nichts. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, die einmal mit ihrem Verhalten Dinge ändern können, wie wir uns fortbewegen, was wir essen, was wir kaufen und wie wir uns politisch engagieren. Also wo eben hier dann auch die Meinung kundgetan wird und dass eben die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik dann auch darauf reagieren.
Das sagt der Klimaforscher Niklas Höhne. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wie sieht der Fahrplan von Schwarz-Rot für den Klimaschutz aus? Und lassen sich mit ihm die Klimaziele auch tatsächlich erreichen? Darum ging es in dieser Folge unseres Klimapodcasts hier bei Detektor FM. Und kommende Woche geht es bei uns um Resilienz. Wenn ihr uns bis dahin vermisst oder noch mehr Bock auf Klimathemen habt, dann kann ich euch unsere Folge über Dunkelflauten empfehlen. Denn wenn in Deutschland Dunkelheit und Windflaute zusammenkommen, dann ist in der öffentlichen Debatte oft und schnell von Stromausfällen und Blackouts die Rede. Wir besprechen in der Folge, wie realistisch die eigentlich wirklich sind. Und wir verlinken euch die Folge natürlich gern in den Shownotes. Jetzt bleibt mir nur, mich beim Team für diese Folge zu bedanken. Die Redaktion hatte Alea Rentmeister, Audioproduktion Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebetjew und sage tschüss bis nächste Woche hoffentlich. Macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.